Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Kabarettist, Autor, Moderator, zum Beispiel der SWR-Sendung Spätschicht. Herzlich willkommen, Florian Schröder.
Hallo.
Zusammenhalten für die Kultur, das ist die zweite Programmaktion des SWR für Kultur während der Corona-Pandemie. Hintergrund ist, dass die Kulturbranche und alles, wirklich alles, was dranhängt, was damit verbunden ist, ja extrem leidet. Wie kamen Sie durch den Frühling?
Ich kam durch den Frühling relativ gut. Ich habe ziemlich genau zum Shutdown beschlossen, dass ich jetzt zwei Möglichkeiten habe, nämlich entweder gar nichts zu tun und früher oder später in einen depressionsähnlichen Zustand zu verfallen oder den anderen Weg in hemmungslosen Aktivismus zu gehen. Und dann habe ich eine tägliche Instagram-Show gestartet, die Quarantäne-Show, und habe, glaube ich, 90 Shows gemacht, am Anfang wirklich 7 Tage die Woche, immer um 20.15 Uhr live. Am Anfang habe ich einfach das Tagesgeschehen kommentiert. Das war mir aber am dritten Tag langweilig, weil so viel ist dann auch nicht jeden Tag passiert, um 45 Minuten allein zu füllen. Und dann habe ich mir Gäste eingeladen und da hatte ich wirklich ganz tolle Leute. Also
die dann zugeschaltet
richtig,
waren.
Richtig, genau. Also einfach über Insta Live. Das war von Christian Lindner über Cem Özdemir bis hin zu Dunja Hayali und viel mehr. Die sind auch alle noch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen und das ist wirklich so ein kleines Zeitdokument geworden in so einem Zeitraum, in dem wir ja irgendwie alle navigationsunfähig waren. Und es war ja historisch so der einmalige Moment, in dem wirklich mal alle in der gleichen Situation waren, nämlich sie saßen alle zu Hause und sie wussten alle nicht, wie es weitergeht. Und in diesem Moment sich zu unterhalten, das war dann sehr besonders im Nachhinein.
Aber so besonders das auch war, so sehr wünschen Sie sich wahrscheinlich keine Wiederholung.
Nein, das wünsche ich mir nicht, weil natürlich daran doch zu viel hängt, dass jetzt das Leben auch weitergeht und weil sehr viele Menschen einfach von diesem Shutdown in einer traurigen Art und Weise betroffen waren. Also die ganzen Schicksale, Vereinsamung in Pflegeheimen, Eltern, die mit Kindern auf engstem Raum zu Hause leben und einfach keine Freiräume mehr haben. Also natürlich wünsche ich mir das nicht. Das war in der Phase spannend und interessant und für viele auch schwierig, aber nee, dann mache ich das Format lieber in einem Zustand, in dem kein Shutdown ist.
Naja, und abgesehen davon ist das ja auch nicht Ihre eigentliche Arbeit als Künstler. Also ich meine, Sie leben ja auch vom Publikum und immer nur Kamera und Insta-Live ist es wahrscheinlich auch nicht.
Nee, auf Dauer nicht. Also das ist schon mal ganz schön und ich habe das auch wirklich meine Phase genossen, nicht unterwegs sein zu müssen, das gebe ich auch zu. Also einfach nur von zu Hause aus arbeiten zu können. Und ich habe in der ersten Phase auch erstaunlich wenig vermisst. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich diesen Beruf jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren so mache, mehr oder weniger. Und das kenne, jedes Jahr zwischen 80 und 100 Tagen einfach unterwegs zu sein. Und da tankt man erstmal wieder auf und es ist so ein ganz neues Gefühl, so lange am Stück einfach nur da zu sein, einfach nur zu Hause zu sein. Das kannte ich gar nicht. Und wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich Angst bekommen und gedacht, spätestens am fünften Tag willst du wieder los. Aber tatsächlich war es dann eine ganz interessante Erfahrung. Ich halte das aus. Also ich bin jetzt nicht so unruhig, dass ich permanent unterwegs sein muss, damit es mir gut geht. Im Gegenteil.
Aber jetzt sind Sie wieder unterwegs.
Ja.
Es ist wieder angelaufen. Sie haben auch ein Programm, ein neues, Neustart. Damit sind Sie auf Tour, wenn ich es jetzt richtig weiß. Aschaffenburg, Karlsruhe, Freiburg waren die letzten Stationen.
Ja.
Was ist anders? Wie fühlt sich's an?
Es ist natürlich alles anders. Es sind bedeutend weniger Leute im Saal. Also in der Regel kann man sagen zwischen 20 und 40% dessen, was normalerweise in einem Raum ist. In seltenen Fällen mal 50%. Die Veranstalter sind hoch engagiert, hoch kreativ darin, Konzepte zu erarbeiten, die Veranstaltungen überhaupt möglich machen. Also sie gehen in größere Säle, um die gleiche Zahl an Publikum zu kriegen, die die Karten schon gekauft haben und sonst in dem anderen Saal gesessen hätten. Also es ist wirklich irre. Aber es ist natürlich wie alles andere auch so ein bisschen aseptisch. Ne? Und man hat natürlich dann wirklich so Pfeile, da geht's rein, da geht's raus, da geht's zur Bar, da geht's zu den Toiletten, da bitte nur einzeln hin, da nur in der Pause, da am besten gar nicht. Also das ist schon anders und das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung im Publikum aus. Zum einen, weil ich Humor mache und da ist es entscheidend, dass sich die Leute anstecken. Das ist jetzt ein paradoxer Begriff.
Aber nein, aber man
steckt sich an, indem Leute nah beieinander sitzen. Und wenn die alle auseinander sind, dann ist es eine andere Stimmung. Es ist trotzdem immer wieder schön. Aber es war gerade am Anfang tatsächlich auch schwierig, weil so ein neues Programm, das muss man ja erstmal ein Gefühl für kriegen. Mhm. Und da braucht man das Publikum, da braucht man die Reaktionen, um so ein bisschen die Temperatur zu fühlen. Was funktioniert, was nicht, was muss man verbessern? Und das war jetzt wirklich anders. Da habe ich länger gebraucht, gebraucht, um das so einzuspielen und festzustellen, wo ich noch streichen kann und wo schon die starken Passagen sind.
Und der Titel Neustart, stand der schon fest oder hängt der jetzt an Corona?
Nein, der stand zum Glück schon fest. Ich muss immer, weil wir ja sehr weite Vorläufe haben in meinem Bereich, anderthalb Jahre vorher einen Titel festlegen oder spätestens ein Jahr vorher.
Aber haben Sie seherische Fähigkeiten?
Nein, das nicht. Aber ich hatte ein Vorgängerprogramm, das dann im März abrupt beendet wurde. Das hieß Ausnahmezustand.
Ja.
Und dann war so der Gedanke, als ich überlegt habe, was könnte der nächste Schritt sein, dachte ich, was kommt nach dem Ausnahmezustand? Der Neustart.
Logisch.
Und dass das jetzt so passt, ist wirklich einfach eine Fügung. Ich habe keine seherischen Kräfte, das würde ich nie behaupten. Das Einzige, was ich maximal, wenn überhaupt habe, dann ist es vielleicht ein Gefühl für die Tiefenstruktur der eigenen Zeit, weil es ja meine Arbeit ist, mich damit auseinanderzusetzen und daraus irgendwie Pointen zu machen. Und wenn man dann unterstellt, dass es möglich ist, dass man so eine Art Riecher hat für Themen, für Zeitentwicklungen, dann könnte man sagen, vielleicht hängt es damit zusammen, aber das wäre auch das Maximum.
Und ich habe gesehen in Ihrem Programm, dass Sie manchmal 2 Auftritte am Tag haben.
Ja.
Um 18 Uhr und dann wieder 20:30 Uhr. War das schon immer so oder hängt das auch an Corona?
Das hängt ausschließlich an Corona. Normalerweise macht man sowas gar nicht oder nur ganz selten. 2 Shows hintereinander sind schon sehr anstrengend.
Mhm.
Das liegt daran, dass es in manchen Häusern nicht möglich ist, so viele Leute reinzukriegen, wie Nachfrage da ist. Und dann biete ich 2 Shows an. Also an Sonntagen am Nachmittag oder eben um 18 Uhr. Und dann spiele ich 2 etwas kürzere Shows hintereinander.
Wenn es jetzt darum geht, Kultur zu unterstützen, was sagen Sie Hörerinnen und Hörern? Ich will gar nicht über die Politik reden, ja, was die machen soll, sondern eigentlich kann doch die Bitte nur sein, Leute, versucht an Tickets zu kommen und besucht unsere Veranstaltungen, oder?
Ja, und das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen, weil die Veranstalter sich so reinhängen. Und das sind wirklich sehr, sehr durchdachte Konzepte. Die müssen sich das auch alles abnehmen lassen, wie viele Leute sie reinlassen. Ich habe jetzt mit mehreren gesprochen, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Wie ist die Lüftung und so? Und man kann wirklich allen Veranstaltern da vertrauen. Die sind sehr verantwortungsvoll. Und ich kann nur jeden, der für sich sagt, ja, ich habe Lust rauszugehen, ich möchte wieder was sehen, ermutigen und sagen, kauft Karten, ein Theater, eine Stadthalle, ein Saal, in dem man sitzt, in Reihen, in dem die Sicherheitsabstände gewährt sind, ist nicht der Ort der Ansteckung.
Sie sind 1979 geboren. Das heißt, Sie konnten zum Glück die große Geburtstagsparty im vergangenen Jahr machen. Also da hatten Sie keinerlei Einschränkungen.
Ja.
Auch da, perfektes Timing.
Ja, ich hätte sie machen können, wenn ich sie gemacht hätte. Aber ich habe nichts gemacht.
Auch das noch. Sie hatten es wahrscheinlich vor, in diesem Jahr zu machen und das fiel dann leider auch aus. Jetzt mal abgesehen von der Arbeit. Sie haben uns vorhin gesagt, Instagram Live. Wie hat denn die Corona-Pandemie Ihr Leben sonst verändert? Also Sie sind weniger unterwegs, Restaurantbesuche, Urlaub, irgendwie sowas? Fühlten Sie sich sonst?
Also ich bin ja ein leidenschaftlicher Restaurantgänger. Ich gehe ja unglaublich gerne raus und was essen draußen und bewege mich draußen. Ich finde das ganz toll. Da war ich sehr eingeschränkt. Das war hart für mich. Da musste ich immer irgendwas bestellen, weil ich ja auch nicht kochen kann. Und aber auch das ging. Aber da habe ich eigentlich am meisten drunter gelitten, weil das ist so, dann irgendwann saß man halt nur noch zu Hause und dann habe ich auch gedacht, jetzt könnte man mal wieder rausgehen. Das war schlimm. Ansonsten habe ich sehr vermisst, dass mein Sportstudio zu hatte, in das ich leidenschaftlich gerne gehe. Das war auch ziemlich schrecklich, weil das so ein Lebenselixier von mir ist. Da werden jetzt viele wahrscheinlich drüber lachen, aber ich bin so ein Sportjunkie, weil ich das irgendwie brauche.
Also sie sehen ja nicht so aus, als müsste man darüber lachen, nein.
Ja, und deswegen waren das so die, das ist so First World Problems at its best. Was war das Schlimmste am Shutdown für ihn? Die Fitnessstudios und die Restaurants.
Nein, aber das kann man schon nachvollziehen, finde ich.
Ja.
Also natürlich hat jeder seinen Blick auf seine Situation.
Ja.
Und bei anderen war es die Kinderbetreuung, bei anderen war es der Job, der wegbrach. Ist doch klar. Wie erleben Sie Berlin im Moment? Ich meine, die Hauptstadt hat den Ruf, Hotspot zu sein.
Ja, ich empfinde es, da wo ich mich bewege, ziemlich ruhig. Also das Problem ist ja auch nicht Berlin an sich. Das Problem sind ja auch nicht die Berliner, die sich alle daneben benehmen. Es gibt natürlich in Berlin, und das ist normal für eine Hauptstadt und für eine so große Stadt, eine größere andere Szene auch an Freaks, an Leuten, die Partys feiern, die auch illegale Partys feiern, die einfach andere Risiken eingehen. Die gibt es. Das ist auch zu kritisieren, das ist keine Frage. Aber das gehört ansonsten auch zum Leben in so einer Großstadt. Also gibt es eben auch ein paar, die sich dann stärker daneben benehmen. Und also ist in der Stadt das Risiko, dass es zum Hotspot wird, größer. Ansonsten fand ich es aber schon die letzten Monate relativ ruhig, weil so viele Touristen gar nicht in der Stadt waren. Und da sind wir im Prenzlauer Berg ja immer am dankbarsten. Wenn der Schwabe nicht als Tourist kommt. Der Schwabe ist nur willkommen, wenn er das Geld bringt und Wohnungen kauft.
Ja, aber da erfüllen Sie jedes Klischee, da Sie ja als Schwabe nach Berlin gezogen sind.
Wundervoll. Ich darf an dieser Stelle korrigieren, ich bin Badener. Das ist mir wirklich wichtig.
Entschuldigung.
Wie konnte mir das passieren?
Nein,
das
Baden-Württemberger, ich wollte auch nicht Schwabe sein.
Ich möchte auch gar nicht Sie persönlich angreifen, sondern nur die Tatsache ist mir persönlich wichtig, weil als Badener möchte man nicht mit Schwaben in einen Topf geworfen werden. Und ich weiß, dass es nördlich von Mannheim keine Sau weiß und unterscheiden kann. Deswegen verzeih ich das, muss es aber der Korrektheit will
ja,
ich sagen.
Ja, ist vollkommen klar. Also Baden-Württemberger, einigen wir uns darauf, in Berlin. Ja. Klischee erfüllt.
Ja.
Die Corona-Maßnahmen, da ist ja einiges umstritten. Stichwort Beherbergungsverbot. Da steht jetzt alles noch in der Diskussion. Aber wenn Sie in den Hotels jetzt sind, werden Sie aufgenommen als Berliner?
Ja, weil ich Geschäftsreisender bin.
Ne?
Deswegen darf man ja alles und muss nur ankreuzen, dass man nicht im Risikogebiet war. Also der Geschäftsreisende darf Superspreader sein, solange er nur ein bisschen Kohle bringt. Nur der Urlauber, also die brave Family, ist nicht willkommen. Mhm. Die ja im Grunde genommen wirklich überhaupt gar kein Risiko darstellen, weil sie sowieso meistens zu Hause sind und sagen, wie Sperrstunde 23 Uhr, so spät. Bei uns ist jeden Abend um 21 Uhr schon Sperrstunde. Und die dürfen nicht rein. Aber als Geschäftsreisender bin ich im Grunde genommen Anarchist.
Reden wir über Ihren Auftritt auf einer Veranstaltung der sogenannten Querdenker, also der Kritiker der Corona-Maßnahmen. Sie wurden eingeladen, dort zu reden. Das allein verblüfft schon. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie eingeladen wurden.
Ich hatte eine Aufzeichnung im NDR-Fernsehen meines Programms im Juni, ohne Publikum natürlich. Und ich hatte eine neue Nummer, die jetzt eigentlich Teil des Neustart-Programms werden sollte und auch wurde, die ich einfach schon mal gemacht habe, weil ich so Lust hatte, die zu spielen. Und es ist eine Nummer, in der ich mich in einen Verschwörungsideologen verwandle.
Wollen wir einen kleinen Ausschnitt vielleicht einspielen?
Dann, gerne.
Das ist vielleicht dann leichter zum Nachvollziehen.
Ja. Moment. Die Wahrheit ist, Drosten ist gar kein Wissenschaftler. Wirklich, es ist so. Ich schwöre es euch, das wird verschwiegen. Er ist kein Wissenschaftler. Wenn die Leute das alle wüssten, dann würde das ganze Kartenhaus in sich zusammenfallen. Drosten, das ist der Vater des Shutdowns. Das ist der wahre Diktator. Merkt ihr was, Freunde? Und eigentlich, um das auch mal zu sagen, darf ich das hier alles gar nicht sagen. Ich darf das eigentlich gar nicht. Das geht nur, weil Corona ist, weil hier keiner mehr ist. Weil ich hier alleine bin. Weil hier keiner mehr ist, der zuguckt. Kein Publikum, kein Redakteur, kein Regisseur. Weil in ihrer Corona-Hysterie alle nach Hause gegangen sind. Mit ihren Masken, die sowieso nichts bringen.
Sehr eindrücklich. Wenn man es hört, vielleicht sogar noch mehr, als wenn man es sieht, merke ich gerade. Die Ironie haben Verschwörungsmystiker nicht verstanden.
Nee, die haben das ernst genommen. Und die Nummer ist auch ganz bewusst so gestrickt, dass sie permanent an der Grenze zwischen Wahrheit und Wahnsinn, zwischen Fiktion und Fakten hin und her springt. Also es kommen auch tatsächlich ernste, kritische Töne gegenüber den Maßnahmen, die eben auch in diesen Kreisen beliebt sind, aber eben verändert werden. Und dann gab es die Querdenker 711 aus Stuttgart, die das ernst genommen haben und mir eine Einladung geschickt haben und mich gefragt haben, ob ich als einer der Bekehrten, die jetzt auf ihrer Seite sind, nicht gerne in Berlin bei der großen Demo sprechen möchte. Und dann habe ich eine Weile überlegt und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Berlin hat dann zum Glück nicht geklappt und dann haben sie mich gefragt, ob ich eine Woche später nach Stuttgart kommen würde. Das war der viel bessere Ort, weil es nicht so aufgeheizt, nicht so aggressiv war, weil weniger Leute da waren. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich die Chance, das Ganze, wie man sagt, zu pranken und da mal zu gucken, wie es denn wirklich aussieht mit der Meinungsfreiheit.
Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Okay. Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Sehr gut. Dann möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Warum das Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können.
Und da kommen die Buhrufe. Das hat Sie vermutlich nicht überrascht.
Nein, das habe ich mir fast gedacht, dass es so kommen würde. Es war einkalkuliert, ja.
Und hatten Sie Angst?
Angst nicht, aber Respekt, weil es ist ja schon wirklich das, was Steve Jobs immer genannt hat, thinking outside the box, also es ist im Grunde talking outside the box. Das heißt, normalerweise habe ich ja, egal was ich mache, immer die Gewissheit, ich komme prinzipiell vor ein Publikum, das mich mindestens nicht ablehnt und im besten Fall sogar sehen möchte, was ich zu sagen habe. Und da waren ja die Vorzeichen komplett umgekehrt. Ich war vor einem Publikum, von dem ich annehmen musste, dass es mich ablehnt. Und ich wusste gar nicht, wie das läuft. Es hätte ja auch sein können, ich komme da raus und die buhen mich direkt von der Bühne, weil ich für sie ein Systemclown bin. Das war nicht der Fall. Die mochten mich ja am Anfang und ich habe ja dann auch ein paar Scherze gemacht, die ihnen gefallen haben, um sie so ein bisschen zu kriegen. Und aber davor hatte ich schon Respekt, weil es war ein Experiment mit offenem Ausgang. Es hätte auch sein können, sie buhen mich mitten in der Nummer von der Bühne. Ich kann es nicht zu Ende erzählen und es verbreitet sich im Internet und es bleibt ein Ausschnitt und alle fragen sich, wo steht der Schröder jetzt? Ist er wirklich rübergegangen oder nicht?
Aber wie kann es sein, dass die Menschen ihnen das abgenommen haben?
Diese Rolle, das kann zum einen daran liegen, dass gerade in diesen verschwörungsideologischen Kreisen, wie in vielen anderen auch, aber dort vielleicht noch mehr, ein Denken vorherrscht, das vor allem Bestätigung sucht. Also das heißt, es wird alles vereinnahmt, was dem eigenen vorgefertigten Denken oder der eigenen Meinung zu entsprechen scheint. Man guckt nicht mehr nach, man fragt nicht mehr nach, man übernimmt, man sagt, ach, der sagt auch und guckt da, das ist jetzt einer von uns. Und ich wäre ja so leicht identifizierbar gewesen, weil ich habe in diesem Programm unmittelbar vor dieser Nummer eine ganz klassische Comedy-Nummer gemacht, wo ich mich über Attila Hildmann lustig gemacht habe. Also sie hätten nur eine Minute vorher gucken müssen und hätten gesehen, das kann nicht ernst gemeint sein.
Naja, und am Ende,
auch
nochmal,
die
Auflösung. Also es gibt eine richtige Klammer, ja, plus ihre Auftritte auf Twitter, alles, was man über sie liest.
Ja, ich habe dann nachdem das, bei Facebook habe ich das angekündigt, diese Ausstrahlung, und habe das so ein bisschen wie so ein Verschwörungsmystiker auch formuliert. Heute Nacht um 0 Uhr werde ich mal die Wahrheit sagen, da guckt keiner mehr und so. Und das haben dann schon viele geliked und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich ganz viele neue Fans hatte, die aus anderen Richtungen kamen als sonst. Und dann habe ich das einfach ein bisschen gefüttert und habe viel Zeug gegen Drosten gepostet und mit vielen Ausrufezeichen und habe so diese Tonalität übernommen. Twitter aber habe ich ganz normal weitergemacht. Also wie immer, da habe ich sogar irgendwann getwittert, von vielen Querdenkern würde ich mir wünschen, sie würden erstmal gerade ausdenken. Also man hätte in dieser Phase, in der man mich eingeladen hat, nur einmal bei Twitter reingucken müssen und mich konfrontieren müssen und ich hätte keine Ausreden gehabt.
Aber zeigt das einfach auch, dass jede Seite in ihrem Spektrum verharrt und man ist auf diesem Trip und da kommt man irgendwie nicht raus.
Das ist und das ist wirklich, glaube ich, wichtig. Da kann man so ein bisschen mit Michel Foucault sagen, die Wahnsinnigen oder die wir für wahnsinnig halten, sind nur der Zerspiegel unserer eigenen Gesellschaft und unserer eigenen Probleme. Ne? Also man kann nicht sagen, ja, die Verschwörungsideologen sind so doof, die glauben alles. Das ist eine Struktur, die in der ganzen Gesellschaft vorherrscht. Wir wollen hören, was wir hören wollen. Und wir wollen das bestätigt, was wir schon wissen. Das ist ein Grundproblem, das ist in der Psychologie lange bekannt. Das gibt es immer. So ist das menschliche Gehirn aufgebaut. Der Mensch möchte glauben und nicht zweifeln. Also man versteht erstmal ein Ja besser als ein Nein. Aber es ist auch ein Zeitphänomen. Durch die vielen verschiedenen Medien, durch soziale Medien, durch klassische Medien, durch diese permanente Taktung von Nachrichten, von Informationen, wollen wir einfach möglichst schnell wissen, okay, es ist jetzt nicht noch komplexer, als es sowieso schon ist.
Sie haben im Nachhinein von einer Kunstaktion gesprochen und das Ganze ging ja viral, ist inzwischen millionenfach geklickt. Trotzdem ist es doch eigentlich bitter, dass Sie spielen seit, was haben Sie gesagt, 20 Jahren stehen Sie auf der Bühne, ja? Und so eine Aktion hat dann so eine Resonanz und das ist ja irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen erschütternd, oder?
Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt nie darum gekümmert, was welche Wirkung hat. Also ich habe schon Sachen in meiner Arbeit gemacht, wovon ich dachte, das muss doch jetzt mal auffallen. Da warst du doch richtig gut und es ist überhaupt nichts passiert. Okay. Und immer dann, wenn ich eigentlich mit nichts gerechnet habe und gedacht, eher Schiss hatte, es könnte schief gehen oder einfach gedacht habe, naja, ich mach das mal. Dann plötzlich ging es durch die Decke. Ich habe mal vor ein paar Jahren in der NDR Talkshow so 50 Sekunden darüber gemacht, wie die moderne Frau sein muss. Und das war so im Vorgang. Vorgespräch wollten die das gar nicht haben und dann kam irgendwie kurz vor der Sendung der Redakteur und sagte, das würde doch ganz gut passen, die Barbara, also Barbara Schöneberger, würde dich da kurz drauf ansprechen und dann habe ich diese 50 Sekunden gemacht. Also die Frau muss Hure, Mutter, Liebhaberin, beste Freundin, alles auf einmal sein und darf nicht gestresst sein. Und das ging mit irgendwie 12 Millionen Mal durch die Decke, weil das nur noch bei Facebook geteilt wurde. Ich hätte damit nie gerechnet.
Also doch schwer kalkulierbar.
Es ist nicht kalkulierbar, ja.
Und bei all diesen Reaktionen gab es denn dann auch die enttäuschten, beleidigten oder auch wütenden Querdenker? Also wie groß war der Shitstorm?
Ja, natürlich, klar, massiv. Also das ist ja wirklich, man tritt in ein Wespennest und dann darf man sich nicht wundern, wenn man gestochen wird. Ne? Also das ist aber klar, das weiß man. Und darüber habe ich mich auch nicht zu beschweren. Also da war alles dabei, aber alles, was nicht justiziabel ist, wird großzügig ignoriert und als Teil des rauschenden Diskurses hingenommen.
Und wie ist da in dieser Atmosphäre, in dieser Stimmung Ihrer Meinung nach ein echter Dialog möglich?
Der Dialog ist, glaube ich, möglich mit denen, die dorthin gehen und so zum Speckgürtel gehören. Also ich glaube, dass bei diesen Demonstrationen viele Leute sind oder überhaupt diesen Querdenkern, diesen sogenannten viele zuhören, die gar nicht überzeugt sind, dass die recht haben, sondern Leute, die glauben, die klassischen Medien sind das eine, aber man sollte auch mal hören, was die sogenannten Alternativen zu sagen haben, die mal in den Wald reinhören wollen. Leute, die vielleicht zum Teil Sympathien haben, die auch Zweifel haben, die Ängste haben. Und die, glaube ich, kann man erreichen. Und das ist nach meiner Beobachtung die Mehrheit. Wen man nicht mehr erreichen kann, das ist der engste Kern. Das sind die, die wirklich überzeugt sind von Verschwörungsideologien, wo auch kein Gespräch mehr hilft, wo man sich dann aber auch nicht mehr kümmern muss, sondern dann darf man den Gesprächsversuch auch einstellen, in meinen Augen.
Jetzt zeigt das ja möglicherweise auch, dass aber zumindest bei manchen Menschen Satire überhaupt nicht mehr verstanden wird. Haben Sie da eine Erklärung für? Also mal abgesehen davon, dass jeder vielleicht in seiner Blase ist, aber ist ja eigentlich auch irgendwie erschütternd. Ich meine, das ist Ihr Job.
Natürlich, ja. Also das weist ja wirklich weit über meine Arbeit hinaus. Das ist ja wirklich ein Zeitphänomen geworden, dass die Grenzen zwischen Journalismus und Satire und auch zwischen Satire und Satire immer fließender werden. Also es behauptet ja heute jeder, es sei Satire gewesen. Also wenn der frühere AfD-Pressesprecher Christian Lüth sagt, man kann die Migranten ja dann in Deutschland erschießen, sagt er danach, das sei Satire gewesen. Also jeder glaubt heute, dass er Satire macht. Und das ist natürlich zunächst mal Quatsch. Satire ist ein Job für Profis. Und das macht nicht jeder. Und nicht jeder Politiker, der einmal einen Witz macht, kann sich als Satiriker bezeichnen. Und die Guten werden das auch wissen. Das Problem ist, glaube ich, dass wir heute in einer Zeit leben, in der Authentizität alles ist. Das ist ja so der Begriff seit einigen Jahren. Alle sollen authentisch sein. Und authentisch sein heißt ja letztlich privat sein und nicht öffentlich sein. Und Satire spielt Rollen. Und Satire verkleidet sich. Satire ist uneigentlich. Satire sagt im Gewand des Gegners Dinge, die nicht so gemeint sind.
Und also das Bühnen-Ich und der wahre Schröder, sage
genau,
ich jetzt mal.
Genau, ja. Und im besten Fall taucht die Privatfigur des Künstlers in meinen Augen überhaupt nicht auf. Ne? Davon muss er sich noch nicht mal verkleiden. Kann er, muss er aber nicht. Sondern er spielt Rollen. Und wenn wir immer davon ausgehen, dass alle authentisch sind und dass alle echt sind und dass alle zum Anfassen privat sind, dann verlieren wir ein Gefühl für Rollen. Das gilt auch für soziale Rollen. Und das gilt eben auch für künstlerische Rollen. Und deswegen ist da heute die Erwartung häufig, er sagt das so, er meint das so. Und das ist eine krasse Verkürzung.
Sie haben ja gerade erst kürzlich selber die Erfahrung machen müssen, dürfen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Sie machen einen Podcast im RBB mit Comedy-Kollege Serdar Somuncu zusammen. Und der hat allerhand hässliches, rassistisches, sexistisches Zeug gesagt. Das möchte ich hier gar nicht wiederholen. Ja. Ich in meiner Rolle als Moderatorin.
ich auch nicht.
Sie haben, als er das gesagt hat, im Hintergrund gelacht.
Ja.
Und das kam alles nicht gut an. Und am Ende haben Sie sich beide entschuldigt.
Ja.
War das eine Entschuldigung aus tiefer Überzeugung?
Das war's schon, ja, weil wir damit etwas ausgelöst haben. Ich bleibe jetzt mal bei meiner Rolle durch mein Lachen, was wir natürlich nicht wollten. Wir haben da Menschen in einem Maß offensichtlich verletzt, wie wir das nicht einkalkuliert haben. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Und weil es eben auch aus der Situation des Podcasts entstanden ist. Und da ist es schon wichtig auch zu sagen, hey Leute, ich habe da wirklich viele Nachrichten gekriegt, die mich sehr bewegt haben. Also von Menschen, die Opfer sind von Rassismus, von Menschen, die Opfer sind von Sexismus, das hat mich sehr bewegt und da fand ich es wichtig, da ein Zeichen zu setzen. Ich selbst habe aber damals in diesem Moment gelacht, weil ich den Kollegen Somuncu kenne, weil ich seine Bühnenfigur kenne und weil das für mich eindeutig war. Weil der Tonfall und die Haltung und die Art des Sprechens, diese Suada, sich komplett von dem absetzt, wie wir sonst auch in diesem Podcast miteinander sprechen. Und damit war für mich die Nummer lupenrein und klar, weil ich weiß, das macht er seit 30 Jahren. Und der hat jeden beleidigt. Und jetzt beleidigt er halt die. Ich fand es schon auch heftig, aber dachte dann, ja, okay, so ist er. Und das gehört dazu. Und erst im Nachhinein ist mir auch so deutlich geworden, dass das natürlich in einem Podcast eine andere Bühne ist als die klassische Theaterbühne, wo die Leute natürlich erwarten, dass einer seine Rolle spielt.
Aber ist es wirklich mit dem Podcast zu erklären? Ich meine, wir haben auch Diskussionen über andere Kabarettisten, Lisa Eckhart, Dieter Nuhr. Das nimmt ja schon Formen an, wo man sich schon auch fragen kann, ja, hat Satire dann doch ihre Grenzen oder kriegt sie die gerade aufgezeigt?
Naja, das Problem ist, dass wir, glaube ich, heute etwas verwechseln. Also auch die beiden angesprochenen Kolleginnen und Kollegen würde ich jederzeit für ihre Arbeit in Schutz nehmen. Also Lisa Eckhart ist keine Antisemitin. Die Nummern sind vollkommen als Kunstfigur klar. Ich glaube, dass wir heute einen Sphärenwechsel vorgenommen haben, der gefährlich ist. Im Raum des Politischen wird immer mehr sagbar und da werden viele gefeiert, je extremer sie sich äußern und je mehr sie irgendwas angeblich gegen den Strich gebürstet sagen. In der Kunst, wo eigentlich alles sagbar sein sollte, weil es in einem klar definierten Raum stattfindet, wird scheinbar immer weniger sagbar, ist immer weniger möglich. Versucht man immer mehr draufzuhauen und zu sagen, ja, nee, das kann aber, das darf aber nicht, das ist aber so gemeint, wie es gesagt ist. Und das finde ich eine gefährliche Tendenz, weil die Grenzen des Sagbaren sind im politischen Raum und im künstlerischen Raum muss zunächst mal wirklich alles offen sein und danach kann man es dann bewerten.
Weil sonst macht das ja auch ihre Arbeit unfassbar schwer, weil sie ja so eine Art Schere im Kopf haben.
Ja, und die Grundhaltung, die all die genannten Beispiele vereint, auch meine Arbeit, ist ja, dass man oft versucht, in dem Punkt Dialektiker zu sein, dass man in einer Rolle sein eigener Gegner wird. Und das war ja auch, das ist der Ansatz ja auch von der Suada gewesen, von meinem Kollegen Serda, dass er gesagt hat, ich sage etwas in einer Art und Weise, wie ganz viele Leute miteinander reden und wie es leider immer noch Alltag ist und wie es einfach vorkommt. Und es ist die Aufgabe des Künstlers, durch uneigentliches Sprechen in diesem Moment das zu identifizieren, indem man es fast parodierend darstellt, dass das in dem Moment alles nicht so klar war, wie wir uns das gedacht hätten und gerne hätten, will ich überhaupt nicht schönreden. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich habe das war nicht so verstehbar, das war auch nicht klar und auch im Zusammenhang war das nicht klar. Das will ich überhaupt nicht relativieren. Mir geht es nur um den Arbeitsansatz, der für mein Gefühl bleiben muss. Man kann natürlich darüber streiten, ob es die Aufgabe der Satire ist, diese Position des Gegners bis an die Schmerzgrenze zu übernehmen oder ob wir eben sagen, Aufgabe von Satire ist es, Gesinnungssatire zu machen und zu den Bekehrten zu predigen und ihnen zu sagen, die CDU ist doof und die SPD nicht ganz so. Das fände ich aber langweilig.
Sie sind lange im Geschäft, Ihre Kabarettkarriere ging wann los? Warum mussten Sie auf die Bühne?
Also angefangen hat es in der Schule mit 14, als ich angefangen habe, meinen Sportlehrer zu parodieren und als ich dann zu Schmiteinander eingeladen wurde mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, der ja gerade verstorben ist, den ich noch kennenlernen durfte. Und da habe ich mich im Grunde aus der Rolle des Außenseiters schlecht in Sport, viele Pickel, gerettet und habe da so meine Profession erkannt und habe dann Lörrach London auf der Fahrt, auf der Klassenfahrt im Grunde durchparodiert. Und da wusste ich, wo es hingeht. Ne?
Sie waren der Klassenclown.
Ja, unbedingt.
Und haben sich selber mal als übergewichtigen Außenseiter bezeichnet. Ja. Deshalb war ich vorhin so überrascht mit dem Sportstudio. Nicht, dass das Ihr Hauptproblem war, aber man kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Aber es war angeblich so.
Ja, es war schon so. Man kann es auch in diesem Schmiteinander-Auftritt noch sehen. Mhm. Ich war schon sehr pummelig. Mhm. Also es hat gereicht, um das Opfer in der Schule zu sein. Und dann habe ich mich selber da rausgearbeitet und habe dann gemerkt, wenn ich parodiere, wenn ich lustiges Zeug erzähle, dann lachen die Leute über mich, die mir noch vor einer Woche Prügel angedroht haben. Und dann konnte ich das Ganze drehen. Und das hat mich dann gerettet. Und dann wusste ich, jetzt damit kommst du vielleicht, wenn es gut geht, irgendwie durchs Leben.
Es hat offensichtlich super funktioniert. Und Ihre Schule, in Anführungsstrichen, was das Parodieren anging, war Ihre Mutter, die alleinerziehend war. Und Sie haben sich gegenseitig parodiert, habe ich gelesen, wenn es mal Streit gab. Und weil so ein Lachen dann auch eine Situation auflösen kann.
Genau, also wir haben es so gemacht, dass wir uns gegenseitig quasi parodiert haben. Es gab so neuralgische Punkte, zum Beispiel das Aufstehen. Ich wollte natürlich nicht so früh aufstehen, wie ich musste. Und dann haben wir quasi die Rollen getauscht. Sie hat sich da in mein Kinderbett gelegt und ich habe sie quasi so geweckt, wie ich das bei ihr immer erlebt habe. Und habe ihren von mir als gestresst nervigen Tonfall parodiert. Und sie hat mich parodiert, wie ich da rumliege, und wir haben uns wirklich schlapp gelacht und haben einander auch so ein bisschen verstanden, und das kann ich auch quasi als Erziehungstipp weitergeben. Man muss nicht parodistisches Talent haben, es reicht nur einfach, die Macken der eigenen Familie mal zu parodieren, aber es müssen alle mitmachen, nicht einer alle anderen, sondern wirklich dann sagen, okay, alle, die beteiligt sind, spielen das mal nach und tauschen die Rollen. Man lernt wahnsinnig viel und es ist meistens auch sehr lustig.
Und mit der Oma Wetten, das geschaut.
Ja,
das ist noch so typisch Samstagabend, oder?
Absolut, ja, schön. Das ist so wirklich 90er Jahre, und mit meiner Oma habe ich dann Wetten, das nachgespielt, als ich dann festgestellt habe mit 15, 16, dass es Zeit wird für meine eigene Fernsehkarriere, habe ich mit ihr so eine Art Wetten, das für Arme gemacht. Ich war Gottschalk, sie war alle Wettkandidaten, und wir haben so kleine Wetten gemacht, die eben so machbar waren, also keine Baggerwetten, aber konnte ich nicht ins großmütterliche Wohnzimmer buxieren, die Dinger, aber so kleine Sachen. Und die Musik, die Bands, die auftraten, kamen dann vom Kassettenrekorder, die hatte ich im Radio aufgenommen. Und dann haben wir da wirklich 2,5 Stunden Show gemacht und ich bin da die Showtreppe runtergekommen, also quasi von der Küche ins Wohnzimmer.
Eine Zeitung hat sie mal als Freiburger Langzeitstudent beschrieben. Sie haben Germanistik, Philosophie studiert. Aber nie fertig gemacht, oder?
Natürlich nicht.
Natürlich.
Das ist Pflicht des Philosophiestudenten, das Studium nicht abzuschließen. Das kann ich an der Stelle nur sagen. Und zwar, weil die Philosophie an sich unabgeschlossen ist. Sie geht ja immer weiter.
Ja, logisch.
Philosophie ist ein endloses Fach und man kann nie alles verstehen. Man kann nie wirklich alles durchdringen, egal wie lange man es studiert. Und das Unabgeschlossene und das Unvollkommene sagt mehr über den Philosophen als der Versuch eines Abschlusses.
Und der Baden-Württemberger, wie wir vorhin besprochen haben, ist dann nach Berlin gezogen. Ja, Klischee, Klischee. Warum Berlin? Weil da natürlich, da geht's ab, auch in der Kultur.
Gar nicht so sehr. Ich bin da hingegangen, weil ich in Freiburg ja studiert hatte und ich war so Freiburg müde. Da war ich so 25, 26. Ich hatte das Gefühl, ich komme hier mit mir selbst nicht mehr weiter. Und mir war das auch alles zu bieder und zu brav. Und ich war in, weiß noch, ich war in Hannover, bin da aufgetreten und der Veranstalter sagte, du, wir haben uns jetzt als Altersruhesitz haben wir uns eine Eigentumswohnung in Freiburg mit Solaranlage auf dem Dach gekauft. Und der war so Mitte 60 und dann dachte ich, das ist die Stadt, in der du lebst. Also wozu bist du eigentlich Mitte 20? Und ich kannte die meisten deutschen Großstädte schon durch Tournee. Und für mich war die Alternative Hamburg oder Berlin, weil ich die am coolsten fand, habe mir beide angeguckt. Und Berlin hat mich aber seit dem ersten Besuch irgendwie in seinen Bann gezogen. Und das war so ein bisschen dieses Gefühl, if you make it there, you make it everywhere. Also in Freiburg irgendwie eine Nummer zu sein, ist nicht so schwer. Aber ich dachte, wenn du es in einer Stadt, in der sich keine Sau für dich interessiert, in der niemand dich braucht, weil es alles gibt, was du kannst und was so viele andere können, wenn du da irgendwie vorankommst, dann wird der Rest auch irgendwie klappen.
Auf Ihrer Homepage steht Radio, Fernsehen, auch Moderator, Redner. Sie haben ja früher auch beim Radio, Fernsehen angefangen.
Ja.
Und warum steht da eigentlich Kabarett und nicht Comedy? Warum war Ihnen das wichtig?
Ach ja, das ist so eine alte Diskussion. Es ist eigentlich gar nicht so eine Distanzierung jetzt von der Comedy, weil ich da auch gar nicht groß unterscheide. Aber es ist ja wichtig, dass man für sich selbst eine Schublade findet, bevor andere sie finden. Und im Zweifel ist es die falsche. Und da ich im weitesten Sinne Satire mache, das mache, was man so Kabarett nennt, also mich mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen beschäftige, habe ich das irgendwann mal hingeschrieben, damit es klar wird. Und weil es ja in Deutschland beliebt ist, dass man E und U unterscheidet und natürlich wissen muss, wo gehört der hin. Mhm. Ich finde es völlig unsinnig, aber in der klassischen Unterscheidung, die es immer noch gibt, zähle ich eben dann eher zu den Satirikern und Kabarettisten als zu den Comedians.
Schauen wir aufs nächste Jahr, wenn es um Ihren Job geht. Wen würden Sie sich als Kanzler oder als Kanzlerin, obwohl wahrscheinlich gibt es gar keine, wünschen nächstes Jahr, jetzt rein unter parodistischen Gesichtspunkten?
Unter parodistischen Gesichtspunkten ganz klar Markus Söder. Mhm. Also das ist der Wahnsinn. Der Markus Söder, der hat sich ja wirklich, Sie schauen das, Frau Dick, Sie schauen sich, ich kann Ihnen die Frage gerne beantworten. Der Markus Söder ist der Ministerpräsident von Bayern und der macht das hervorragend. Das kann
und Sie müssten jetzt alle sehen, wie Florian Schröder dabei die Augen zusammenkneift, weil das macht er tatsächlich. Mir ist es natürlich selber noch nie bewusst geworden, es wird mir jetzt bewusst, weil Sie es gerade machen. Sehr lustig.
Der hat wirklich den gleichen Coach wie Robert Habeck. Ja, also eindeutig.
Aber einen anderen Friseur.
Ja, definitiv. Auch sonst nicht so viele Gemeinsamkeiten. Aber das wäre mein Wunsch. Also Schwarz-Grün unter Söder, das hat er ja schon lange vorbereitet, indem er sich so grün angemalt hat. Also nicht nur, indem er im Fasching Shrek-Masken aufgezogen hat, sondern seit einiger Zeit ist er ja die Idee, es muss alles wieder grüner werden, es muss alles wieder wachsen. Und dann Robert Habeck daneben, das fände ich sehr, das wäre doch, also für mich quasi, die nächsten 4 Jahre wären gerettet. Ansonsten bin ich aber auch sehr zufrieden mit Friedrich Merz, muss ich sagen. Also das ist, ja.
Ist der nicht schwer?
Friedrich Merz, na, das kann ich Ihnen sagen. Es ist, Sie stellen die Frage, ob es schwer ist, Friedrich Merz zu sein. Ja, das ist es. Denn es kann nur einen geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das möchte ich Ihnen wirklich an dieser Stelle mitgeben.
Und da ist die Hand, die Gestik.
Die Geste. Es ist immer diese Geste. Wenn ich ihn parodiere, dann mache ich immer so, als würde er permanent so wackeln, weil er hat ja so stelzenartige Beine. Er ist ja riesengroß.
Ja.
Und deswegen,
Sie sind auch nicht klein, 1,92?
Ja, wir sind ähnlich groß und deswegen kann ich das nachvollziehen. Und das ist so eine Unkörperlichkeit, die häufig Menschen haben, die körperlich schnell gewachsen sind als Jugendliche. Und das hat er auch. Und deswegen lasse ich ihn immer, wenn ich ihn auf der Bühne mache, so ein bisschen wackeln. Und dann sagen viele, fragen sich immer, ist Friedrich Merz besoffen oder warum wackelt er so? Ja, er ist es und zwar von sich selbst, meine Damen und Herren.
Und Sie werden aber niemals auf Angela Merkel verzichten, oder? Auch wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr Kanzlerin ist.
Doch, ich bin da eisern. Wer weg ist, ist weg.
Ach was?
Ja. Ich bin ja auch von den Parodien gar nicht so abhängig. Ich mache das gerne und es kommt auch im Programm vor. Aber ich reduziere mich mittlerweile wirklich auf komplett aktuelle Figuren. Und wer nicht mehr da ist, der ist raus. Also auch selbst Gerhard Schröder oder so, mache ich null. Mache ich ab und zu, wenn ich mache so eine Zugabe, da dürfen die Leute sich Prominente wünschen, die ich parodieren soll. Dann rufen die welche rein und da mache ich alles. Aber das ist wirklich Zugabe. Da mache ich auch nochmal Gerhard Schröder. Aber ansonsten überhaupt nicht, weil ich das ganz schlimm finde, wenn Parodisten von Figuren nicht ablassen können und sagen, ja, ich kann den Wehner halt, ich mache ihn noch immer aus dem Himmel. Und da möchte ich gar nicht mit anfangen. Und das habe ich auch phasenweise schon gemacht und habe auch Reich-Ranitzky zu Tode parodiert. Aber das ist vorbei. Also Parodie ist nur legitim durch Aktualität in meiner Arbeit.
Insofern hoffen Sie auch, dass möglichst lange die Sendung von Markus Lanz noch läuft.
Ja, das ist völlig klar. Danke. Ja, das ist natürlich ein Traum. Ja, Lanz ist natürlich ein Geschenk, absolut. Und das ist wirklich ich finde ihn wirklich unglaublich gut. Also als Moderator sage ich wirklich mit tiefem Respekt und gleichzeitig auch wahnsinnig lustig. Ne? Also dieses leicht Streberhafte, was er immer hat, wenn er fragt, so, er will da gleich nochmal reingehen, nochmal nachhaken. Aber Moment, aber Sie haben 2005, er sagt das noch anders aus. Was sagen Sie heute dazu? Also dieser irre Ehrgeiz im Fragen. Also das ist... Das ist wunderbar, wenn man das sieht. Und er macht es aber auch gleichzeitig toll, muss ich wirklich sagen. Ich gucke es gerne.
Und in Ihrem neuen Programm Neustart, haben Sie eben angedeutet, spielen Parodien schon auch immer mal eine Rolle oder in welcher Form?
Also zwischendurch kommt mal kurz eine Figur und dann geht sie wieder. Es gibt am Schluss eine kleine Runde bei Markus Lanz, wo eben auch Söder dabei ist und Armin Laschet und Robert Habeck und so. Das ist so eine kleine Nummer zum Schluss und sonst mal punktuell. Es gibt eine längere Passage, wo ich mich oute, dass ich bald in die Politik gehen werde und wo ich sage, wie ich Kanzler werden will. Und da kommt dann auch nochmal was so zwischendurch vor. Aber es ist wirklich reduziert und ich stelle fest, je weniger ich parodiere, desto besser funktioniert es, weil die Leute sich dann freuen, wenn punktuell so eine Figur kommt. Und wenn man sie so zuballert mit, guck, jetzt kann ich den noch und den, dann ist es zu viel. Und so ist es immer so ein bisschen was geben, sodass man denkt, oh, ich hätte gern mehr davon gehört, aber dann ist es auch wieder weg.
Es ist ja im Moment alles nicht so planbar. Ich habe gelernt von Ihnen, dass eigentlich solche Programme mit einem riesenlangen Vorlauf geplant werden. Was erwarten Sie in den kommenden Monaten? Überlegen Sie sich schon, schreiben Sie vielleicht noch ein Buch, wenn der nächste Lockdown kommt? Wäre ja vielleicht auch eine Alternative.
Die Gedanken gibt es sowieso, unabhängig von irgendwie Lockdowns. Ehrlich gesagt habe ich in dieser Phase wirklich gelernt, Dinge auf mich zukommen zu lassen und mit Ungewissheit umzugehen. Und das ist für mich schon was Besonderes, weil in meinem Beruf ist ja im Grunde die Grobstruktur die nächsten 1,5 Jahre vorgegeben. Das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Aber durch die Tourneen weiß ich schon 1,5 Jahre im Voraus, okay, mindestens 8 oder 10 Tage des Monats sind unter Normalbedingungen klar. Da werde ich in dieser oder jener Stadt sein. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Bank. Man weiß, okay, auch jetzt interessieren sich schon Menschen für das, was man in 1,5 Jahren macht, auch wenn man selber noch gar nicht weiß, was man da macht. Und jetzt habe ich gelernt, dass das alles von heute auf morgen wegfallen kann, aber dass ich damit erstaunlich gut klarkomme. Also dass ich auch sagen kann, okay, jetzt ist Ungewissheit, jetzt muss man eben improvisieren oder muss ich improvisieren und gucken, dass ich dann aus der Situation etwas schaffe. Und da gilt wirklich der etwas abgegriffene Topos, Krisen können auch Chancen sein.
Und es wird immer so schrecklich viel über Ängste gesprochen. Worauf freuen Sie sich denn?
Ich freue mich darauf, dass ich nicht weiß, was kommt. Und ich lebe ehrlich gesagt mit so einem Gefühl, im Englischen sagt man, what a time to be alive. Ne? Also was für eine Zeit, um zu leben, Zeitgenosse zu sein und die Zeitgenossenschaft mit Humor abzubilden. Das ist Aufgabe genug und macht mir sehr, sehr viel Freude, wie ich jetzt wieder merke.
Sie würden ja schrecklich gerne mal nach Hawaii reisen.
Ja.
Es hat bislang nicht geklappt.
Nein.
Sieht auch nicht so aus, als würde es demnächst klappen, wenn
Nein.
ich das so alles mir anschaue. Also für den Fall, dass das jetzt so bleibt, als Trost und um diese lange Zeit oder vielleicht auch nicht so lange Zeit, auf jeden Fall um die Zeit zu überbrücken, bis die Reise möglich ist. Und da vielleicht eine Situation kommt, in der Sie dann doch merken, immer nur Restaurantbesuche oder dann Essen bestellen ist keine Alternative. Sie müssen anfangen zu kochen, Herr Schröder.
Oh.
Es gibt ein kleines Leute-Gastgeschenk.
Oh.
Mhm. Und zwar ein Kochbuch Hawaii. Das Hawaii-Feeling mit frischem Fisch und Meer. Poke Bowls. Und wenn Sie das nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht weiter. Also das klang jetzt echt nicht schwierig.
Ja.
Und wäre eine Alternative. Ich reiche das jetzt hier durch die Plexiglasscheibe,
bitte,
völlig
ja.
Corona-konform.
Herzlichen Dank. Also für jemanden, der es schafft, die Pizza im Ofen anbrennen zu lassen und die Lasagne explodieren zu lassen, dem würde ich nichts zutrauen. Aber das ist Ihre Sache.
Ich bin überzeugt davon, Sie kriegen es hin. Viele Gerichte sind auch kalt.
Also vielleicht ja, ah, ist das, oh, verdammt, da habe ich gar keine Ausrede mehr.
Florian Schröder, herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, danke
Alles
für die
Gute.
Einladung. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.